Der Drachentöter.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit dem Schriftsteller Erich Wimmer über sein Leben, die Musik und seinen Weg zur Schriftstellerei. Und los geht's.
Dann freut es mich, dass ich bei dir sein darf.
Herzlich willkommen.
Wir reden heute auf der einen Seite über dich als Person, über das, was du erlebt hast, das, was du geschaffen hast und was du erreicht hast, und auf der anderen Seite auch über dein Autorensein und diverse Hobbys, je nachdem, was du uns näher bringen möchtest. Aber wenn wir ein bisschen zurückgehen, wer ist der Erich? Wie kann man sich den Erich vorstellen? Was macht der Erich? Wo trifft man am wahrscheinlichsten?
Ja, man trifft ihn am Fischwasser, wenn man fischen geht. Aber nicht im herkömmlichen Sinn, dass man irgendwo am Wasser sitzt und dann auf einen Karpfen wartet, bis der noch 5 Stunden Selbstmordgedanken hat, sondern man trifft den Erich an Fließgewässern, weil ich ein Fliegenfischer bin. Mhm. Und der Fliegenfischer ist das diametral andere zum normalen Fischen. Weil, wie wir ja alle wissen, gibt's in jedem Bereich immer das Vorurteil, das Bild, das Urbild, das Klischee. Und sobald man das Wort Fischer ausspricht, oder Angler im Deutschen, sieht jeder vor sich einen relativ beleibten, weißen, älteren Mann in einem Liegestuhl sitzen, mit einer Chick in der einen Hand und mit einer Bierdose in der anderen Hand. Und die Frage, die sich so vorstellt, ist das nicht fad? Klar, ich kann mir das auch relativ fad vorstellen, aber das bin ich nicht. Also ich bin das Gegenteil von dieser Figur sozusagen. Ich bin derjenige, der manchmal bis zu die Hüften oder sogar bis zur Brust in der gemundener Traun drinnen steht und die Streamer, die Nymphe, die Fliegen aus die jagt und das overtreiben lässt, den künstlichen Köder, und drauf wartet, dass tschack, der Fisch von unten kommt und dann noch schnappt. Und jede Sekunde beim Fliegenfischen ist ein Krimi, beißt er nicht. Und jede Sekunde ist anstrengend, unglaublich anstrengend. Also es ist so ziemlich genau das Gegenteil von dem, wie man sich das normale Fischen vorstellt. Aber wenn man eben am Fischwasser entlang geht oder dort grillt oder was auch immer macht, in der Gmundner Traun im Frühling oder im Sommer oder in der Koppentraun, dann kann es leicht sein, dass man einen relativ schnell unterwegs seienden Menschen, sehr grün angezogen, mit Tarnkleidern sieht, der immer hektisch ist und immer versucht, möglichst unauffällig zu sein und wieder in die Büsche verschwindet, aber manchmal eben rauskommt und dann fischt, und ja, das bin dann ich.
In der Tarnkleidung. Warum gerade Tarnkleidung?
Ja, weil ich tatsächlich versuche, mich vor der Welt gewissermaßen zurückzuziehen, zumal dieses Fischen, das ich betreibe, manchmal in seltenen Momenten sozusagen, nicht immer ganz das ist nicht gut, wenn man so anfängt, einen Bericht, aber nicht immer ganz mit den Regeln konform geht, insofern, als ich manchmal es vorkommt, dass ich mir ein bisschen verzähle, was die Fischanzahl anbelangt, die man mitnehmen darf, weil es gibt tatsächlich Fischgewässer, da zahlst 80 Euro am Tag, und für einen Tageskarten darfst du aber nur einen Fisch mitnehmen. Und manchmal passiert es eben, dass ich einen zweiten vielleicht mitnehme, und damit ich in dieser prekären Situation jetzt nicht erfasst werde, halte ich mich eher abseits sozusagen. Aber das passiert eh sehr selten. Aber um gleich mal was relativ Negatives von mir an den Anfang zu stellen, gebe ich das zu, dass ich manchmal so ganz, ganz kleine Regelübertretungen gegen Ende des Tages mache. Und deswegen nicht unbedingt gern erwischt werde oder gesehen werde bei so Sachen. Ja. Aber im großen Momenten, also im Großteil der Zeit oder der Fischerei, betreibe ich schon ganz ehrlich den Regeln gemäß sozusagen. Ja. Na, aber es ist generell so, dass ich sehr viel mit Menschen zu tun habe, sei es in der Musikschule, sei es in der GAF Oberösterreich, also in dem Literaturverein sozusagen. Und in meiner Freizeit immer wieder das Bedürfnis habe, dass ich mich dem Blick des Menschen entziehe. Es ist zum Beispiel auch so, ich glaube, das ist nicht uninteressant, wenn ich da durch den Wald gehe, da gibt es so eine Straße nach Traberg um mich. Und in dem Moment, wo ich über die Straßen gehe, möchte ich nicht, dass mich wer sieht. Das heißt, wenn ein Auto entgegenkommt irgendwo, dann bleibe ich stehen, verstecke mich hinter einem Baum und gehe erst dann um, wenn das Auto weg ist. Ich möchte mich nicht diesen Blick der anderen aussetzen, wo es nicht unbedingt sein muss. Man hat eh so wenig Wahl im normalen Leben. Man ist immer das Objekt der Begierde sozusagen oder das Objekt der Unterhaltung. Aber wenn es geht, möchte dieses Objekt eben nicht sein und mich verstecken. Und das Bedürfnis wird immer größer, je älter ich werde. Es ist zum Beispiel auch so, dass ich bei uns in der Bäckerei unten, da gibt's zwei, drei Männer, die sitzen von 6 in der Früh bis 9 dort und sitzen aber nur ab beim Kaffeeautomaten deswegen, damit die Leute reinkommen, anschauen und anglotzen. Was eh gut und schön ist und das will ich dann gar nicht nehmen sozusagen. Aber irgendwie, ich fühle mich so schnell als Objekt sozusagen, als Mittel für andere Zwecke und nicht als Zweck an sich. Und da sind wir bei einer ganz wichtigen Unterscheidung, die eben von Kant her schon getroffen wurde und die er unvergleichlich auf den Punkt gebracht hat, nämlich hat unterschieden in Zwecke an sich und Zwecke für etwas sozusagen. Und ich möchte halt einfach Zweck an sich sein und nicht Zweck für etwas. Mhm. Und weil ich in dieser Gesellschaft immer wieder Zweck für etwas bin ich da unglaublich sensibel geworden, was das anbelangt. Ich meine nicht, dass ich die alten Männer sozusagen jetzt schlecht machen möchte, aber ich habe manchmal das Bedürfnis, dass ich reingehe und dass ich es der ganzen Zeit anschaue. Weil sie sitzen so da und schauen alle immer so an, ich schaue dann nochmal zurück und das irritiert es dann. Weil sie merken, was ist da los? Der entzieht sich sozusagen der reinen Beschau als Objekt und wird zum Subjekt. Und das ist sozusagen nicht meine Rache, das will ich gar nicht sagen. Das ist viel zu starkes Wort, aber meine quasi kleine, bescheidene, hilflose Gegenmaßnahme gegen dieses Verzwecktwerden. Und da schließt sich der Kreis zu dem, was ich vorher gesagt habe, von dem nicht gesehen werden auf der Straße oder beim Fischen. Ich will Zweck an sich sein für Menschen und nicht Mittel ihrer Begierde und ihrer Lust, ihren Voyeurismus sozusagen zu befriedigen. Ja. Mhm.
Das heißt, der einzige Lebensinhalt für die zwei Herren ist an und für sich nur mehr schauen, wie die Zeit vergeht beim Bäcker.
Ich hoffe nicht, dass es der einzige Inhalt ist für die zwei. Und sie sind mir auf ihre gewisse Weise ja auch sympathisch. Mhm. Ich beneide sie ja auch um die Zeit, die sie haben, dass du einfach sitzen können 3 Stunden. Das konnte ich mir völlig nicht, überhaupt nicht vorstellen. Wenn ich bedenke, was ich alles mache, wo ich überall hinrenne, was ich gleichzeitig mache, ich haste da eine und ab 5 in der Früh, ich stehe meistens um 5 auf, geht's bei mir los der Tag und dann fahre ich runter und mache das Frühstück und hole die Sachen. Und dann geht's durch den ganzen Tag bis um 9, 10, wo ich mich niederlege dann. Und ich beneide sie manchmal um diese quasi kontemplative Lebensweise. Wahrscheinlich ist diese quasi, Aversion ist vielleicht auch zu starkes Wort, aber diese Skepsis auch Ausdruck meines Neides ihnen gegenüber, dass sie die Zeit in einer ganz anderen Weise verbringen könnten. Sie könnten so viel damit machen, aber sie benutzen es einfach, indem sie es vergehen lassen und andere Leute anschauen. Und das ist für mich sozusagen gewöhnungsbedürftig und ich werde mich nie daran gewöhnen, aber gleichzeitig beneide ich es auch darum.
Ja. Also ohne, dass ich jetzt ein bisschen vorweggreife, aber ein Künstler grundsätzlich geht ja nie in Pension.
Ja, ja.
Und dasselbe trifft für Musiker zu, also anders gesagt, für Kreative und für Kunstschaffende haben genau das Thema, dass sie eigentlich nie wirklich sie distanzieren können von dem Ganzen, mhm. Weil es der Lebensinhalt ist. Und genau. Somit verstehe ich die Ansicht, die du vertrittst, sehr, sehr gut, weil die anderen sagen, okay, ich bin von der Firma heraus mit 65, 70, keine Ahnung, und ja, brauche nicht mehr arbeiten gehen, und somit weiß ich nicht, was ich da sehe. Genau. Das heißt, für die ist eigentlich ganz anders. Du hast eigentlich immer wieder was zu tun, immer wieder eine Motivation, was zu tun, Ideen, was du umsetzen willst, beziehungsweise was du schaffen willst, sei es Fliegenfischen oder irgendwas anderes. Und die wird nicht fad, auf gut Deutsch gesagt.
Ja, das kann man so sagen, ja. Das kann man so sagen. Ich hab aber auch schon als kleines Kind dieses Konzept der Langeweile eigentlich wirklich, wirklich nicht verstehen können. Weil einfach das Leben ist so herrlich und es bietet so eine Fülle an fantastischen Möglichkeiten, dass ich 1000 Jahre leben müsste, um einen Bruchteil der Schönheit zu konsumieren, die es zu konsumieren gibt. Und das war mir aber schon als kleines Kind klar, sozusagen. Und ich habe auch, es gibt sehr viele Beispiele dafür, aber wenn der andere gesagt hat, mir ist Vater oder so, dann war ich immer fassungslos. Und ich habe auch ein schönes und nettes Beispiel, was das demonstriert ist. Ich bin einmal in Freistadt, zufällig im Café gesessen und hab da 3 Mädchen am Nebentisch gehabt, so Teenager, und damals, zu der Zeit hat es noch kein Handy gegeben. Und einer hat zu anderen gesagt, es ist so fad, es ist so fad. Und dann habe ich mich umgedreht spontan und habe gesagt, es ist nicht fad, es ist fantastisch, das Leben ist fantastisch, du bist fad, du bist es, die fad ist. Es an sich ist grandios, das Leben bietet so viel, es ist so herrlich. Und die drei haben mich angeschaut, wie wenn ich ein Marsmensch gewesen war. Aber es war eines der wenigen Male, wo es mir gelungen ist, ja, dass ich einmal sozusagen das sage, was ich denke. Das mache ich ja sehr, sehr selten, zumal im öffentlichen Raum. Ich würde sagen, einmal von 100 Mal traue ich mich oder finde ich es der Mühe wert, dass ich meine Meinung wirklich sage. Aber meistens verdränge ich es oder verschlucke es, wie wir alle sozusagen. Aber da ist es mir einmal gelungen und da bin ich heute nur stolz drauf. Es gibt so Momente im Leben, da ist man einfach stolz, dass man in dem Moment das sagt, was man denkt. Was macht man normalerweise eh nie. Aber weil ich eben manche Sujets und manche Vorteile, manche Klischees einfach manchmal nicht ertrage, da erfüllt sich quasi die Summe der Zeit. Jetzt habe ich es zum 100. Mal gehört und jetzt muss ich was sagen. Das ist übrigens auch so wie bei der Eingangsfrage beim Fischer. Wenn wer zu mir sagt, ist das nicht fad, das Fischen? Dann sage ich, ja schon, ja, furchtbar fad. Ich bin auch ein fader Typ und damit ist es erledigt. Aber einmal von 100 Mal sage ich so wie dir vorher und dem Publikum, dass das hören wird. Nein, im Gegenteil. Es gibt nichts Spannenderes wie Fliegenfischen. Jeder Moment ist ein Teil von einem Krimi. Beißt der Fisch oder beißt er nicht, sozusagen. In jeder Sekunde ist das spannend und dann gehe ich weiter. Und jede Stö am Fluss ist anders. Es ist verschieden hoch und verschieden tief. Und es erwartet immer irgendein Wunder. Und es beißt auch nie der Fisch, von dem du das erwartet hast, sondern es ist immer was anderes da. Und es ist einfach fantastisch, in die Natur einzutauchen. Im wahren Sinn des Wortes, weil als Fliegenfischer tauchst wirklich ein. Du sitzt nicht draußen, sondern du begibst dich in das Medium ein. Und das ist ein ganz anderer Zugang, wenn du Teil des Mediums bist. Du bist wirklich zutiefst in seiner Aura drinnen. Genau.
Es erinnert mich ein bisschen an die Erfahrungen, die ich gesammelt habe als Bogenschütze, weil jeder Millimeter, den du veränderst, verändert die komplette Situation, wie du löst, wie du schierst, wie du triffst und wie die Motivation ist, beziehungsweise die Perspektive auf das Ziel.
Und der Stelle ist, Michael, dass nicht nur du quasi willentlich einen Millimeter veränderst, sondern in dir so viele Archetypen arbeiten und so viele andere Umstände und so viele andere Sphären, die verändern, ohne dass du es überhaupt weißt, dass das passiert, sozusagen. Und da spielen so unglaublich viele Quellen eine Rolle. Ich sage immer, es gibt ganz, ganz grob gesagt drei Quellen, die mich, mein Wesen und meine Handlungen beeinflussen, ohne dass ich persönlich einen unmittelbaren Einfluss darauf habe. Und das ist zum einen die Familie, und die Geschichte deiner Familie, das ist zum anderen das Volk, dem du angehörst, und jedes Volk hat eine andere Geschichte, und das ist zum anderen die Spezies Menschheit. Die drei, sozusagen, sind die verschiedenen großen Gruppen, denen du angehörst, und deren Geschichte prägt die als Individuum in einer Weise, wie die als Bogenschützen sozusagen diese ganzen Umstände prägen, die du nicht wirklich beeinflussen kannst. Und du kannst dich jetzt sozusagen im Sinn des Treffen vorhin anders positionieren. Aber was sonst alles nur in dir arbeitet und was für die Ruhe verantwortlich wäre und für die Fokussiertheit, die du brauchst dafür, das kannst du nur relativ bedingt beeinflussen. Und ja, da treffen wir uns alle, egal was wir machen. Wir tragen einen derartigen Wust und Rucksack an Fremdbestimmung mit uns mit, dass wir ja froh sein müssen, dass wir das gar nicht mitkriegen, wie sehr fremdbestimmt wir sind. Weil das ist ja auch so ein großes Wort, Fremd- und Eigenbestimmung. Mit einem immer so, als ob man eigenen Willen hätten und so. Ja, aber der ist minimalst, würde ich sagen, im Verhältnis zu dem, wie wir geprägt sind und was uns alles prägt, bis wir endlich ein bisschen zu uns kommen und erkennen, was uns geprägt hat. Jetzt zum Beispiel mit der 50, 60, fange ich an zu kapieren, was ich alles von meinem Vater übernommen habe. Teile natürlich, nur Teilaspekte. Und es geht bis dahin, dass ich manche Sachen, manche Verhaltensweisen von ihm sozusagen natürlich jetzt auch wiederhole. Zum Beispiel Selbstgespräche, die immer lauter und immer mehr werden, die er auch ständig geführt hat in dem Alter dann.
Ja, es ist die Thematik, was man als Sohn vom Vater übernimmt, ist, über die stolpert man das öfter im Leben. Es fängt irgendwann so im Teenageralter und hört eigentlich nie auf.
Genau. Zumal, wenn man so einen extremen Vater gehabt hat. Also, der hat mein Leben sehr beeinflusst, muss ich schon sagen. Er war nämlich, um das ganz kurz zu sagen, warum, ich habe das damals alles nicht gewusst als Jugendlicher, aber er war einer der letzten Jugendlichen, die eingezogen waren, seinen Krieg, er war 25er Baujahr. Und er ist mit 1943, ja genau, 43, 44 nach Afrika gekommen, zum Rommel in das Wüstenkorps dort und hätte dort verharzt werden sollen einfach. Und ist mit so einem Bataillon oder wie man das genannt hat, von mehreren hundert Soldaten in das Schlachtfeld dort geschickt worden. Und neben ihm, musst du dir vorstellen, sind seine Kameraden nicht einfach nur umgefallen, die sind zerplatzt. Mhm. Also weil sie einfach mit solchen Geschosse geschossen haben. Und er hat sofort damit gerechnet, dass er der Nächste ist. Und das Arge war das, er ist völlig unbeschadet rausgekommen. Als einer von zwei von dem Bataillon. Mhm. Aber das hat ihn so geprägt, und zwar so negativ geprägt, dass das leider mich und meine Mutter ebenfalls ein ganzes Leben lang beschäftigt hat, dass wir seine Traumata sozusagen voll abgerückt haben. Am Anfang natürlich nicht gewusst haben, was widerfährt uns da. Das ist doch völlig ungerecht. Wie kommen wir jetzt da dazu? Aber das war damals natürlich nicht üblich, dass man eine Psychotherapie macht und das aufarbeitet. Und mein Vater hat quasi das an uns auslassen, gewissermaßen die Traumata, die in Afrika erfahren hat. Und das ist das, was ich meine mit der Geschichte eines Volkes. Also der Krieg wirkt in uns alle weiter. Sei es mit der Nazi-Keule, die auf uns geschlagen wird und die funktioniert, weil wir ja alle nur schlechtes Gewissen haben. Auch die Enkel haben ein schlechtes Gewissen noch. Und um 5, 6, 7 Generationen, wie die Indianer sagen, werden wir wegen dem Holocaust ein schlechtes Gewissen haben. Und deswegen kann man uns damit instrumentalisieren. Und das habe ich ganz klar auch gesehen über die Schiene meines Vaters. Der hat den Krieg auf uns übertragen. Und weil er eben im Krieg war, deswegen haben wir nicht sagen dürfen, du pass auf, das ist eine Grenzüberschreitung, das ist zu viel, das geht nicht, sozusagen. Und genauso ist letztendlich, finde ich, auch mit der uns alle gerade beschäftigen Thematik sozusagen der Flüchtlinge, wir dürfen nicht nachsagen, weil wir waren ja die Täter und wir müssen uns sozusagen ewig entschuldigen, gewissermaßen, aber dass das gar kontraproduktiv sein kann sozusagen, dass du selber dann erstickst gewissermaßen, das ist die andere Seite des Wahnsinns. Und das habe ich im Kleinen bei meinem Vater quasi erfahren, das erfahre ich jetzt im Großen, wo uns andere Völker sozusagen in einer Weise bedrängen, die kontraproduktiv ist, meiner Meinung nach, weil es einfach zu viel des Guten ist und das man nicht schaffen kann. Und das ist, letztendlich hilft es keinem. Und bei meinem Vater war das genauso leider. Das war zu viel, was er mir und meiner Mutter zugemutet hat. Und deswegen bin ich auch gegangen. Und da habe ich auch gegen China aus dem Elternhaus. Aus meinem Land kann ich viel weniger leicht gehen, sozusagen. Aber da habe ich gegen China aus dieser Beziehung. Meine Mutter hat bleiben müssen. Und hat sozusagen die volle Breitseite abgefangen und hat ihr Leben dem gewidmet, dass an zutiefst traumatisierten, kriegstraumatisierten neutralisiert sozusagen. Das ist ein großer Dienst natürlich für die Gesellschaft. Sehr keine Frage, ja. Aber es ist auch ein großer Dienst für die Gesellschaft, sozusagen traumatisierten Menschen beizustehen. Nur ich persönlich muss ehrlich sagen, ich bin in einer gewissen Weise zu, quasi in einem weiß nicht in welchem Sinn, aber egoistisch in dem Sinn, dass ich das Leben nicht nur kompensierend für andere verbringen möchte, sondern ich möchte diese großen Chancen, von denen ich eben gesprochen habe, diese ästhetischen Chancen, die es bietet, auch wahrnehmen sozusagen. Und deswegen muss ich eine Waage finden zwischen Egoismus und Altruismus sozusagen. Und ich möchte ein Werk schaffen als Autor einerseits und natürlich aber nicht auf Kosten anderer sozusagen. Ich möchte schon für andere auch da sein und ich war und bin auch immer für andere da gewesen. Aber nur, es muss sich die Waage halten gewissermaßen. Das ist mein Credo. Also nicht ausschließlich als Opfer, wie meine Mutter war und nicht ausschließlich als ein egoistischer Künstler, der nur seiner Kunst lebt und alles andere ist Wahnsinn und sonst ist nicht der Rede wert. Sondern ich möchte sozusagen beide Welten leben und das ist gar nicht so leicht. Ja.
Nachdem du gesagt hast, du bist eigentlich fast ein ruheloser Geist, gibt es auch Momente, wo du sagst, okay, du lässt ihn zurück, sitzt in einer Kaffeeine, schaust da die Leute, wie es reagieren, wie es agieren, wie es leben, bis dann?
Das ist leider ganz selten, ganz selten. Es passiert manchmal, ich hab in meinem Leben Gott sei Dank bis jetzt 3 sogenannte Sabbaticals gehabt. Das heißt, ich habe 5 Jahre gearbeitet und 1 Jahr frei gehabt. Und in der Zeit, das waren die Zeiten, wo ich unter Anführungszeichen nicht zur Ruhe wieder in die Sonne gekommen, aber zu einer Ausmaß der Selbstbestimmung gekommen bin, das dem nahe kommt, was du sagst. Also ich habe da Stipendien gehabt, zum Beispiel durfte ich ein halbes Jahr in der Schweiz sein, in der Villa von einer verstorbenen Kunstmäzenin und dort leben und ein Buch schreiben und einen Roman schreiben. Und das war ganz großartig. Und da bin ich auf meine Weise schon zur Ruhe gekommen. Ich habe zwar immer ununterbrochen geschrieben und habe Lesungen gemacht und habe Schreibwerkstätten gemacht für Gymnasiasten und so. Aber das war für meine Verhältnisse eh schon sehr ruhig, ein ruhiges, kontemplatives Leben. Aber so eine richtige, echte Kontemplation, weiß ich gar nicht, ob ich die ertragen würde, sozusagen. Aber ja, das waren so Phasen, diese Sabbaticals. Und übernächstes Jahr habe ich wieder eins, sozusagen das letzte in meinem Leben. Und ja, da werde ich auch wieder ein bisschen mehr zur Ruhe kommen. Aber jetzt ist leider das Problem in meinem Leben, es ist ein Luxusproblem, das ist keine Frage. Es ist ein selbstgemachtes Problem und insofern auch gar kein Problem. Aber das Prekäre, sagen wir so, in meinem Leben ist das, ich möchte alles machen und nichts auslassen. Ich möchte ein super Lehrer sein, für meine Schüler da sein und ich möchte gleichzeitig aber klasse Bücher schreiben und ich möchte das Haus und meine Mutter und ihr Haus auch noch betreuen. Und das ist relativ weit weg und das ist sehr groß, das Haus da drüben und ich mache da viel und da auch. Und das sind so Fronten, an denen ich überall werke und arbeite und natürlich leidet jede einzelne Front unter der Energie, die ich für die andere aufwende. Und darum ist es einfach so klasse gewesen, dass ich einmal in 5 Jahren eben nicht in die Schule haben müssen, so gerne das mache und so klasse das ist, dieser Unterricht, und mich quasi nur auf das Leben an sich und auf das Schreiben konzentrieren habe können. Genau.
Was fasziniert dich am Lehrersein, beziehungsweise was unterrichtest du genau?
Ich unterrichte Geige. Und man glaubt es ja kaum, aber das Geigengriffbrett, das ist eigentlich ein ganz kleines Holzstickel. Und auf diesem Holzstickel ist die ganze Welt sozusagen enthalten, nämlich die Gefühlswelt sozusagen. Und du kannst tatsächlich deine Seele gewissermaßen auf dieser Welt, auf diesen Tönen, in diesen Tönen, in dieser Musik, die du da machst, so nach außen kehren, dass die anderen Menschen einen Eindruck von dir kriegen, den sie nie kriegen, wenn sie dich nur sehen oder wenn sie mit einer redest, sozusagen. Also das ist das Instrument, gerade das Saiteninstrument, ist eine Art und Weise, der eigene Seele, der eigene Befindlichkeit, der eigene Identität, falls sowas gibt, und ich glaube schon, so darzustellen, dass die anderen davon berührt sind. Und ich merke das besonders dann, wenn ich bei gewissen Anlässen, zum Beispiel zum Tod von einem Schüler, habe ich Geigen gespielt und da habe ich gemerkt, wie die Menschen die Tränen in die Augen gehabt haben, weil sie in dem Moment gemerkt haben, durch die Geige, durch den Ton, da findet jetzt das statt, wonach wir uns alle eigentlich immer ständig unser ganzes Leben lang sehnen. Und das ist echte zwischenmenschliche Berührung. Aber damit die gelingt, sozusagen diese Berührung, da müssen so viele Voraussetzungen da sein, weil wir sind immer so abgekapselt und versteckt in unsere Rüstungen aus Klischees und wo wir erscheinen wollen. Aber auf einem Geigengriffbrett, auf diesen Tönen, da liegst dann vollkommen offen, da liegt deine Seele vollkommen offen. Und wenn du in so einem Moment dann, der nur dazu eine gewisse Aufmerksamkeit generell von Haus aus generiert und hat, diese Offenheit transportieren kannst, dann entsteht echte Berührung. Das ist eigentlich sehr selten, dass wir einander wirklich berühren. Und besonders ein Saiteninstrument ist prädestiniert dazu, weil es einfach die Schwingungen der Seele nur viel deutlicher übertragt als andere Instrumente, die ja viel mehr materialen Anteil haben. Zum Beispiel ein Klavier ist schön und gut und ich will das Klavier nicht schlecht machen. Es ist ein tolles Instrument oder Trommel ist auch ein super Instrument oder was auch immer, Gitarre und so. Aber du kannst, der Ton ist viel mehr präfiguriert bei einem Klavier. Und es spielen fast alle Leute, die auf ein C beim Klavier drucken, spielen genau dieses C. Aber wenn du bei einer Geige ein C spürst, du brauchst schon mal 5 Jahre, dass du überhaupt ein C spielen kannst auf einer Geige. Und dann kannst du aber sicher sein, dass das dein C ist. Weil es einfach so schwierig ist, dieses C zu spielen auf der Seite. Das kann dein Vater 100-mal bestätigen, sozusagen. Und es ist, wie gesagt, um Identität und seelische Befindlichkeit zu übertragen, ist ein Saiteninstrument das schwierigste aller Instrumente, aber gleichzeitig auch das erfüllendste und idealste, weil es das sensibelste ist und das filigranste. Und es braucht natürlich die meiste Energie, damit man es überhaupt erlernt. Aber gleichzeitig kann man dann diese Sehnsucht nach eigener Identität und Fremder und die Berührung zwischen beiden da extrem gut erleben, gewissermaßen. Ja. Und das ist wahrscheinlich ein Grund, warum ich auch so gern unterrichte, weil ich eben merke, dass die Kinder irgendwann einmal, wenn sie dann besser werden und merken, aha, das ist ja was für mich, da kann ich mich ja ausdrucken, boah, das ist ja eine Möglichkeit, dass ich tatsächlich sozusagen in die Welt komme, zu den anderen komme und meiner Identität auf die Spur komme und letztendlich ein Momentum, eine Möglichkeit, eine instrumentale Möglichkeit meiner Freiheit, die natürlich gleichzeitig mit Ästhetik zu tun hat und gerne dabei zu helfen, diesen Weg der eigenen Freiheit zu finden und zu gehen. Das ist natürlich eine Gnade und ein Privileg, dass ich das machen darf und dafür nur auch noch bezahlt werde, gewissermaßen. Weil das ist eine irrsinnig erfüllende Aufgabe, sozusagen Menschen auf dem Weg in ihre Freiheit zu begleiten und zu sagen, und ihnen auch zu sagen, was da alles möglich ist. Und natürlich freut man sich sehr, wenn man dann Schülerinnen hat. Ich habe hauptsächlich Schülerinnen, ich würde sagen 95% sind Schülerinnen, sind Mädchen. Wie die dann wirklich gut werden plötzlich und tatsächlich sozusagen einen Sinn darin finden und auf einmal zum Üben anfangen und echt glücklich sind und merken, wow, das ist jetzt der Art und Weise, wie ich mich ausdrucken kann, wie ich sonst nie könnte. Ja.
Hast du Bratschen genauso darunter, die du unterrichtest, oder nur Geigen?
Sehr selten, obwohl es echt schade ist, weil Bratschen finde ich wunderschön, also Bratschen ist nicht so grell wie Geigen und ist viel gedimmter und viel gedämpfter und ist so ein Übergangsphänomen, was medial ist zwischen Cello, zwischen den Bässen und zwischen der Geigen. Es ist so eine Vermittlungssphäre, ein Mediator zwischen die Streichinstrumente, würde ich mal sagen. Und gerade das C auf der G-Seite, wo dann die C-Seite mitschwingt, das ist so ein Urton von dem Hans-Joachim Behrendt, dem er wieder spricht, der sehr viel meiner Meinung nach mit dem Om zu tun hat, mit diesem legendären Om, mit diesem Einstimmungston meiner Seele in die Weltseele sozusagen. Und diesen Ton, den finde ich auf der Bratschen, das ist das C auf der G-Seite. Und den spiele ich so gern, genau aus dem Grund, weil das ist ein Ton, der mich quasi erstens overbringt vom Stress und zweitens aber wieder einbringt in eine Welt, in einer Weltharmonie, die einzigartig ist und die eigentlich nur auf der Bratschen erlebt. Also wenn ich dasselbe ziehe, kann ich auf der G-Seite und von der Geigen nachspielen. Das hat nie diese Weite, diese Dimension sozusagen. Und das ist das, was ich glaube, dass an der Bratschen völlig unterschätzt wird. Ich meine, Insider wissen das und schätzen das natürlich sehr. Aber alleine durch die Bratschenwitze ist die Bratschen ein bisschen in der Ecke geraten, das ist völlig zu Unrecht und überhaupt nicht verdient. Also,
muss ich sagen. Ja, es ist ein bisschen so ähnlich wie Kontrabass und Cello, die Diskussion. Weil der Kontrabass ist ja eigentlich, hat ja sehr selten einen großen Anteil von meiner Wahrnehmung her in einem Stück. Ein Cello ist ja dafür präsenter und wird aktiver wahrgenommen. Heißt ja nicht, dass der Kontrabass nicht Sinn macht oder genau. Nicht nützlich ist, aber genau. Er wird halt nicht genau. So wahrgenommen.
Absolut, genau. Ja, schön. Es stimmt, ja. Wenn du das so sagst, ist richtig, ja. Kann man so sagen. Das ist echt eine Analogie zwischen dem Verhältnis zwischen D2 und D2, ja. Ja, würde ich auch sagen. Guter Vergleich, ja, schön.
Und zwecks Lehrer sein, gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, machst du jetzt nur die in erster Linie mit Geigen oder hast du andere Sachen unterrichtet?
Ich habe früher musikalische Früherziehung unterrichtet für Kinder von 4 bis 6, 7 Jahren. Und das war wahnsinnig aufwendig für mich, weil ich immer riesige Spiele gemacht habe. Im Gegensatz zu meinen Kolleginnen, die das eher noch didaktischer Vorschrift gemacht habe, habe ich zum Beispiel das Katzenspiel gemacht. Das war so, da habe ich so Hula-Hoop-Reifen im Raum aufgelegt und da waren die Mäuse, die Kinder geborgen, wenn sie da drinnen waren. Und ich habe es nicht fangen dürfen. Aber wenn sie dazwischen hin und her zischt sind, war ich die Katze und habe es gefangen. Und ja, das war wahnsinnig super für die Kinder, weil vor allen Dingen, du musst dir vorstellen, das war immer der Abschluss von jeder Früherziehungsstunde und die Kinder sind, ich habe ungefähr 10, 12 in der Gruppe gehabt und die sind in die 4 Reifen gestanden und das ist so klasse an Kindern, das ist so wunderbar. Ich war die Katze, ich habe einfach nur gesagt, ich bin die Katze und dann bin ich mit meinen Fingern hingegangen zum Ballettspiegel, das war ein Ballettraum und bin da so runtergefahren, gruselnd. Ich habe gesagt, ich bin die Katze. Da haben sie zum Schreien angefangen, wie echte Mäuse, denen die Katze das Fell anzieht sozusagen. Mhm. Und das ist so klasse an Kindern, du brauchst nur sagen, ich bin jetzt die Katze und sie sind die Mäuse und es ist so, weißt? Und diese Verwandlungsfähigkeit von Kindern, das ist natürlich ein Traum bei dem Ganzen, sozusagen. Diese Offenheit für die Verwandlung, sozusagen. Und das habe ich schon sehr genossen, auch wenn es extrem anstrengend war für mich. Weil wenn dann diese 10 Mäuse herumzischen und du fangst es und schreierst es und durch die Dinge, das darf ich wahrscheinlich alles gar nicht mehr machen, weil ich habe die Kinder berührt, natürlich. Ich habe sie in die Hand genommen und hab's herumgeschüttelt und die haben geschaut. Es war voll die Gaudi, voll die Gaudi. Ich meine, ich habe es da am Bauch genommen, aber wenn ich mir das jetzt überlege, und das hängen mir Eltern dabei, ein erwachsener Mann, der Kinder am Bauch nimmt und schüttelt sozusagen und wieder hinstellt. Und ich meine, es gibt jetzt noch erwachsene Mütter, die jetzt schon sagen, und die sagen, was, ich werde das nie vergessen, diese Stunden. Ich habe so gesagt, vor 20 Jahren haben wir das machen können, aber jetzt, das macht kein Mensch mehr. Aber es war eine schöne Zeit. Also ich habe, wie gesagt, Früherziehung studiert, also das Nebenfach gemacht am Konservatorium, habe das auch gemacht. Aber das habe ich dann relativ bald aufgegeben, weil dann eben fertig ausgebildete Früherzieherinnen gekommen sind. Die haben im Übrigen wirklich alles besser gewusst. Da habe ich, mit meinen Methoden sozusagen aufhören müssen. Aber das war das einzige Fach, was ich nur gemacht habe, außer Bratschen und Geigen. Also Bratschen eher selten. Aber hier und da habe ich auch Bratschen unterrichtet. Aber meistens Geige, ja.
Wie hoch ist eigentlich der Anteil von erwachsenen Geigenspieler, Spielerinnen, die sagen, okay, ich würd's Geigenlerner, die zu dir kommen und sagen, okay?
Ja, das immer wieder gibt's Erwachsene. Ich hab die längst gedienstesten Schüler gehabt, denen habe ich mal quasi beim Vortagsabend an Orden verliehen. Die waren ganz hin und weg. Meine Frau hat einen kleinen Orden gemacht. Die waren vor mir schon in der Musikschule und sind dann zu meiner Zeitung, da war der Günther dann Mitte 70 und seine Frau Mitte 60. Nach 30 Jahren Musikschule haben die dann ihre Karriere beendet. Aber das waren natürlich trotzdem Ausnahmeerscheinungen. Aber es gibt immer wieder Erwachsene, die eben die dann auch kommen, so wie eben die Andrea, und die ich sehr gern habe, weil ich finde, ich habe sehr gern, dass es die Möglichkeit gibt, ich habe gesagt davon, dass ich wirklich jeden Schüler sehr gern habe, aber ich habe sehr gern, dass die Möglichkeit auch gibt, im Sinn des Volkshochschulgedankens, dass eben alle Altersstufen kommen können. Wiewohl das Musikschulwerk selber ist nicht ganz glücklich damit, die möchten einfach sozusagen von einer sehr breiten, jungen Basis aus die Spitzenmusik fördern und nie sozusagen diesen Volkshochschulgedanken haben. Der ständig, sie haben da schon, aber der ständig dann in erster Linie. Und zum Beispiel gerade beim Kontrabass, weil du das erwähnt hast, Michael, da ist es bei uns in der Schule schon so, die erwachsenen Schüler wissen, wenn Junge kommen, müssen sie sofort den Platz räumen, weil wir wollen Junge haben, aber es gibt für gewisse Instrumente eben nicht genug Junge, sozusagen. Mhm. Und da sind dann die Erwachsenen gut genug, sozusagen, das muss ich jetzt schon in dieser Schärfe sagen, als Lückenbüßer und werden dann da quasi aufgenommen. Aber bei Instrumenten, wo es viel Junge gibt, findest ja auch kaum Erwachsene. Also sie sind in einer gewissen Weise, man kann das Wort durchaus verwenden, Lückenbüßer, ja. Was ich schade finde, aber natürlich, wenn es so viele Junge gibt, sagen auch manche Erwachsene, naja, dann sollen die Jungen lieber anfangen. Ja. Wer weiß, vielleicht wird der Philharmoniker draußen und ich verdure mit Philharmoniker den Platz. Gibt's ja auch. Und das ist natürlich auch ein legitimes Argument und das verstehe ich von der Musikschule her. Also es ist Abwägungssache und nie ganz leicht.
Ja. Hast du selbst Musikstücke auch schon geschrieben?
Nein, als Komponist bin ich eigentlich noch nie hervorgetreten, wiewohl ich manchmal das Bedürfnis hätte, zumindest Geigenetüden zu schreiben, weil da, glaube ich, konnte ich ein bisschen was zusammenbringen, könnte ich. Da hätte ich ein paar Ideen auch schon gehabt, die mir im Kopf herumgeistern. Aber sonst habe ich eigentlich selber noch nichts geschrieben. Ne? Aber es wäre natürlich ein interessantes Feld da natürlich auch. Aber vielleicht schreibe ich nur mal in meiner Pension Geigenetüdenheft. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Aber für was Größeres, was Symphonisches oder so, da reichen weitaus meine Kompositionskünste nicht aus. Also da kenne ich mich viel zu wenig aus mit der Welt der Harmonien, muss ich ehrlich sagen. Ja.
Und der Weg als Dirigent?
Das war auch nie ein Thema. Also das hat mich eigentlich nie gereizt. Also nein, das hab ich nie auch nur erwogen. Wiewohl ich mir schon vorstellen kann, dass ich durchaus eine Gruppe von Menschen eine Idee mitgeben kann. Das glaube ich schon. Aber das ist so eine eigene Welt. Du musst so viel wieder studieren. Du musst ein sehr guter Klavierspieler sein, finde ich. Also du musst ein exzellenter Pianist sein, sozusagen. Und ein großartiger Komponist. Und du musst einen ganz anderen Zugang zur Musik haben, wie ich habe. Ich komme aus diesem kleinen Segment, sozusagen, der Geige. Aber als Komponist musst universal gebildet sein. Und die habe ich nie gehabt, diese universale Musikbildung. Also da brauchst du ganz einen anderen Aufbau, finde ich, um Dirigent zu werden. Und den habe ich nicht gehabt in dem Ausmaß. Ich habe mich rein auf Geige konzentriert. Mhm. Also.
Kommen wir zu was langsameren, weg vom actionreichen Musikunterrichten, Musikspielen. Kommen wir zum Schreiben. Das ist im Prinzip ja dann das, was ich jetzt richtig verstehe, was die Erde dann wieder erdet und wieder abholt.
Ja, jein. Ja, schon. Also T.C. Boyle kennst du sicher, diesen berühmten amerikanischen Schriftsteller, der hat einmal was sehr Großartiges gesagt, hat viel großartige Sachen gesagt, aber etwas, was ich nur unterstreichen kann, jetzt unbedingt zitieren möchte. Er hat gesagt nämlich, Schreiben ist, also in manchen Momenten, wie Rockmusik machen, wenn es gelingt, sozusagen. Du stehst auf einer Bühne und spielst für dich selber E-Gitarre, Schlagzeug und alles Mögliche und bist ein eigener Background-Sänger, wenn es gelingt. Und es ist schwer zu vermitteln, so wie das Bild vom Fischer. Wenn man glaubt, der sitzt da am Ufer und wartet. Und genauso ist es beim Schreibenden. Der sitzt da und schreibt da dahin. Aber intrinsisch ist dieses Phänomen des Schreibens, dieser Prozess des Schreibens, unglaublich dramatisch auch. Und auch wenn er sich in einer anderen Sphäre abspielt. Und es gibt genau diesen Moment, den der T.C. Boyle da sagt, für normalsterbliche Menschen wie mich, für durchschnittlich begabt, ich bin ein durchschnittlich begabter Mensch, ist es so, du hast lange Durststrecken, aber auf einmal stoßt du wieder auf Gold und auf einmal da entsteht dieser Flow und dieser Moment, wo du wirklich Rockmusik machst und du merkst, jetzt habe ich was gefunden, das hat Substanz, das ist wirklich ironisch, das ist wirklich witzig und das wird Menschen, wenn sie es lesen, sozusagen mitreißen in dieses Gefühl hinein, es wird sie berühren und das ist genau der Moment, wo es losgeht, wo der Rock'n'Roll anfängt, gewissermaßen. Und dieses Gefühl, beim Schreiben zu haben, bin ich auf Gold gestoßen, in diesem Bergwerk, das ich selber bin. Ich sage immer, ich bin als Ästhet, als Mensch ein Bergwerk und ich muss in mich selber reinfahren, Tag und Nacht und so oft es geht, in mich hineinfahren und graben und kratzen mit der Schaufel und mit alle Materialien oder Werkzeuge, die mir zur Verfügung stehen. Und manchmal stoße ich auf Gold, dazwischendurch auf Kohlen, manchmal nur auf Erden. Und durchschnittlich begabte Menschen wie ich müssen halt sehr viel kratzen, bis wieder in sich selber auf Gold stoßen. Aber wenn das passiert, dann geht es mir genau wie diese Boyle. Und dann weiß ich auch, ich habe jetzt schön, die, wenn es veröffentlicht werden, andere Menschen berühren werden. Und das, Gott sei Dank habe ich das Feedback im Laufe meines Lebens immer wieder gehabt, sozusagen, dass das genau funktioniert. Und ich weiß das. Aber leider bin ich eben kein Genie wie Mozart oder Goethe oder wer auch immer. Die haben das dauerhaft können. Die haben überhaupt ständig nur Gold aus sich ausgeschöpft. Und das ist der Unterschied zwischen einem durchschnittlichen Geist wie mir und einem Genie, dass das Genie immer seine eigene Goldader ist. Der stoßt nie auf Erden. Mozart hat immer, egal was er geschrieben hat, es war immer Gold sozusagen. Das ist das Wunderbare und Fantastische und Grandiose. Und der Grund, warum ich glücklich bin, dass ich nach Mozart und nach Bach lebe und nicht vor die zwei. Weil die haben mein Leben so bereichert, oder auch Schriftsteller, Hans-Henny Jahn oder John Cooper Poe ist meine Lieblingsschriftsteller, die haben mein Leben so bereichert, indem sie eben ihr Gold geschürft haben, dass ich natürlich total glücklich bin und dankbar bin, nach ihnen leben zu dürfen und dass sie damals dieses Werk geschaffen haben und so geschaffen haben, dass es rezipierbar ist für mich und dass ich mich an ihrem Gold erfreuen und delektieren kann und funkeln kann durch ihr Gold sozusagen. Und ich versuche das auch auf einem kleinen Maßstab, dass ich das Gold in mir suche und schürfe und dann so aus mir rausholen und zusammenstelle, dass andere Menschen eben diese Glücksmomente haben und sozusagen nur mehr funkeln können. Genau. Aber es soll nicht, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, das kann ein ganz schön anstrengender Prozess sein, der unglaublich aufregender ist, sozusagen. Und wie gesagt, sehr anstrengender ist. Aber man nimmt diese Anstrengung deswegen gern auf sich, eben wie ein echter Goldschürfer, der ja auch mit Spitzhacken grabt, weil man weiß, irgendwann stoße ich auf das Nugget, sozusagen. Und wenn du da mal angefangen hast in diesem Prozess, in diesem ästhetischen Prozess, und du hast dieses Nugget einmal gefunden, und ich hab's schon gefunden, das so viel weiß ich auch, dank der Rückmeldung und der Referenzen, und auch der Preise und Stipendien, was ich alles schon gekriegt habe, da weiß ich bin auf ein paar Sachen gestoßen und das möchte ich wieder und wieder und wieder haben, sozusagen. Mhm. Abgesehen davon, dass das Zweite natürlich schon was ist, dass das Schreiben wirklich, wirklich insofern faszinierender ist, als man eben eine Ahnung davon bekommt, wie fremdbestimmt man ist, was ich eh schon vorher angedeutet habe, und wohin aber die Reise gehen könnte zu sowas unglaublich magischen und mythischen und rätselhaften wie diesem sogenannten Ich, das wir immer so flapsig verwenden. Aber kein Mensch hat bis jetzt jemals wirklich eine Ahnung davon entwickelt, was das ist, wenn er Ich sagt. Aber wie man ständig Ich sagen und Ich und Ich und Ich sagen. Aber wenn du mal die Menschen wirklich genau danach befragst, was ist dieses Ich, und du zlegst es und schaust dir das an, dann kommst du wirklich drauf, auf das, was ich eben vorher gesagt habe, dass das Ich zu 99,99% ein anderes ist, sozusagen, das vollkommen fremdbestimmt ist. Aber dieses 0,01%, sozusagen, die wirklich ich sind, denen kommst eben durch den ästhetischen Prozess näher zumindest. Nicht gleich auf die Spur, würde ich sagen, das ist ein lebenslanges Suchen, aber du kommst dem näher. Das ist das Faszinierende am Schreiben, sozusagen, dass du manchmal eine Ahnung von dir, tatsächlich von dir selber kriegst. Echte Ahnung. Ja.
Du bist parallel dazu mit der Musik zum Schreiben gekommen oder ist es früher gekommen, ist es später gekommen? Wie war das so der Prozess?
Zuerst habe ich weder Musik gemacht noch geschrieben, wo ich als kleines Kind hier und da mal ein Gedicht verfasst habe, weil ich wahnsinnig viel gelesen, weil ich ein Einzelkind war. Und wir waren in einem Waldhaus, wo jetzt meine Mutter noch lebt, stationiert und ich war da wirklich alleine. Und ich habe nur die Bibliothek meiner Eltern gehabt, mit der ich quasi aufgewachsen bin. Und ich habe schon in frühester Jugend Dostojewski gelesen, was mich total begeistert hat, obwohl ich nicht verstanden habe. Nein, überhaupt nicht. Aber das Arge ist das, man kann Dostojewski auf so viele verschiedene Weisen lesen. Man kann ihn nämlich auch als Spannungsroman lesen. So wie man John Grisham liest, kann man auch Dostojewski lesen. Das ist das Faszinierende. An wirklich großen Werken, man kann sie auf verschiedene Weise rezipieren. Und damals mit 12, 13 Jahren habe ich Dostojewski gelesen als Krimi. Wahnsinnig super Krimi, Schuld und Sühne. Das funktioniert als Krimi total. Und 20 Jahre später habe ich ihn gelesen als psychoanalytische Studie gewissermaßen. Und dann anders mal später lesen dann wieder als fantastische, poetische Liebesbekundung von Dostojewski an die Menschheit, sozusagen. Das war einer der liebevollsten Menschen, die je gelebt haben. Der hat jeden Menschen auf eine Weise geliebt, wie das nur Jesus vor ihm geschafft hat. Und das ist auch wieder ein Teil, wie man Dostojewski lesen kann, sozusagen, von einer Jesus-Perspektive aus. Es gibt so viele verschiedene Perspektiven, die man je nach Alter sich sozusagen ändern. Aber ein großes Kunstwerk, sozusagen, das kannst du immer wieder rezipieren. Und du rezipierst das immer anders und du siehst, wie anders du selber bist, sozusagen. Aber ich habe ihn als Kind natürlich nicht verstanden in seiner Tiefe, ist eh keine Frage. Aber ich hab ihn, wie gesagt, als Krimi-Ersatz gelesen und er funktioniert. Er funktioniert so. Übrigens, Asterix, große Lektüre, funktioniert genauso. Da haben Kinder und Erwachsene haben alle was davon. Weil jeder findet seine Schicht drinnen, sozusagen. Und das macht ein richtig großes Kunstwerk aus. Dass jeder sozusagen abgeholt wird, wie man das neudeutsch sagt.
Ja, Asterix, die Listen nicht mehr so.
Genau, richtig. Nein, ich meine, es sind die Genialen, sozusagen. Also die wirklich Beseelten, sozusagen. Die wirklich Genialen von Uderzo und Goscinny. Also die meine ich natürlich nicht. Aber da gibt es ein paar, die sind Weltliteratur, finde ich. Also, ein Kampf der Häuptling oder der Legionär oder was auch immer, du kannst eh alles nennen in Wirklichkeit. Also da gibt es grandiose Weltliteratur, schlicht und einfach.
Ja, und sie haben auch immer wieder die Themen der jeweiligen Zeit angesprochen.
Genau.
Auf vielen, vielen Ebenen.
Absolut, ja. Genau. So, da sind wir wieder bei den verschiedenen Lesorten von großen Kunstwerken, ja. Genau.
Ja, und wie ist dann bei dir losgegangen? Du hast Dostojewski gelesen mit 12 und wie bist du dann eingestiegen in das ganze große?
Und das quasi große Schreiben, ja, das große, sagen wir so, in das anstrengende Schreiben. Und das, aber es ist trotzdem eine Gnade, ganz grundsätzlich gesagt, dass wir das überhaupt machen dürfen, dass wir in einem Land uns befinden oder in einem Kontinent oder in einer Zeit, wo wir uns überhaupt schreibend sozusagen mit der Welt auseinandersetzen dürfen. Und das ist eine wahnsinnige Gnade. Nein, aber es war so, ich habe zuerst bis 12, 13, 14 ja gar nicht Geigen so richtig geübt, ich bin halt in die Musikschule gegangen. Aber dann mit 15, 16 habe ich im Gymnasium, ich bin im Landwirtschaftsgymnasium gegangen, in St. Florian, und da hat man eine Praxis machen müssen bei einem Schweinebauern. Damals habe ich die gemacht. Und habe ich 4 Monate lang 400 Zuchtsau gefüttert, in der Früh und auf die Nacht mit dem Schweinestall ausgerammt und wirklich und dazwischen Holz gehackt oder Wahnsinnsarbeiten gemacht jedenfalls. Und 4 Monate wirklich wie ein Schwein kackelt. Und das war super, weil ich war wahnsinnig stark damals. Aber ich habe mir entdeckt und mir gedacht, okay, das ist cool, aber das kann jetzt nicht mehr in meinem Leben sein. Also ich habe die Kraft nicht, dass ich das mein ganzes Leben mache. Und ab dem Moment habe ich zum Geigenüben angefangen. So, aber so richtig. 3-4 Stunden, und das war viel damals für Musikschule. Und meine Geigenlehrerin war völlig weg. Also gesagt, was ist denn jetzt los? Ich habe gesagt, ja, eigentlich möchte ich Geiger werden. Also und habe gesagt, hat sie gesagt, nach 2 Jahren hat sie mich dann zu ihrem Vater ins Konservatorium gebracht, zum Professor Wahl damals. Und es ist ihr nur ausgegangen, dass ich so viel da übt habe, dass ich Geigenlehrer geworden bin. Ich habe viel zu spät zum Üben angefangen, sozusagen. Aber das habe ich dann nur zusammengebracht, weil ich wirklich exzessiv geübt habe dann, dass ich nur Geigenlehrer geworden bin. Was wunderbar ist, und das ist der Zenit meines Geigens, sozusagen. Vielleicht hätte ich ein bisschen mehr zusammengebracht, wenn ich früher angefangen hätte, aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich bin nicht der begnadetste Geiger. Da muss da so, so viele Sachen müssen zusammenstimmen. Und die sind nicht alle bei mir, das muss ich auch sagen. Nein, jedenfalls, ich bin dann, aber auf jeden Fall, das, da habe ich meinen Ort gefunden als Geigenlehrer und als Vermittler gewissermaßen. Und das glaube ich schon, dass ich halbwegs, wenn man das überhaupt sich selber sagen kann, dass das Vermitteln, das glaube ich, habe ich durch die Jahre bewiesen, dass ich das schon da eine Ader dafür habe, sagen wir mal so. Und die Energie auf jeden Fall. Na, wie dem auch sei, aber was ich sagen wollte, und dann, ich habe aber nebenbei praktisch, nachdem ich fertig war im Konservatorium und als Geigenlehrer angefangen habe zum Arbeiten, habe ich immer Geisteswissenschaften im Kopf gehabt und wollte immer Philosophie studieren. Und das hat man aber nicht können. In Linz, man hat nur Theologie studieren können, an der KTU damals. Und aber der erste Abschnitt von Theologie, da war ganz viel Philosophie dabei. Und da habe ich mir gedacht, okay, da gehe ich jetzt praktisch, studiere Theologie, da ist viel Philosophie dabei. Und so bin ich auf die KTU gekommen, auf die Katholisch-Theologische Universität. Und nebenbei habe ich dort alles an Fächern gemacht, was nur gibt. Ich habe Altgriechisch nachgemacht, ich habe Latein nachgemacht. Das habe ich alles in der Baumschule nicht gehabt, sozusagen. Aber es hat mich alles interessiert und ich habe es gern gemacht. Ich habe keinen Druck gehabt. Ich habe schon einen tollen Beruf gehabt, der mir unter anderem immer Zeit gelassen hat, weil ich nur 4 Tage in der Woche Unterricht habe. Und einen Tag habe ich auf die Uni gehen können. Und da habe ich an dem einen Tag alles gemacht, was an Fächern zu machen gegeben hat. Und da habe ich die alten Propheten und die 12 Kleinen, die 3 großen Propheten gemacht und Kirchengeschichte und die Patriarchen und solche Geschichten habe ich alles gemacht, weil ich einfach damals das Gefühl gehabt habe, egal was ich lerne, Hauptsache es ist von gescheiten Lehrern vermittelt und es ist geisteswissenschaftlich und beschäftigt sich mit den größten aller Themen der Frage, was ist der Mensch. Und ich habe, glaube ich, 30 oder 35 oder 40 Semester studiert an der KTU, die dann aber auch Philosophie angeboten hat und irgendwann dann auch Kunstgeschichte. Und das habe ich auch alles gerne mitgemacht und habe dann erst vor mittlerweile ja 14, 15 Jahren meinen Abschluss gemacht, 2008 genau. Und habe aber nebenbei immer studiert. Und bei diesem Studieren sozusagen kommt man sehr viel mit Literatur natürlich in Berührung. Und ich habe wahnsinnig viel gelesen, trotzdem nur nebenbei. Und irgendwann habe ich dann das Bedürfnis gehabt, also genau gesagt, so mit 28, da habe ich dann meinen Zivildienst gemacht im Institut für Seh- und Hörgeschädigte Kinder, hat das damals noch geheißen, jetzt heißt es natürlich positiv, aber damals hat es noch negativ, Institut für Seh- und Hörgeschädigte Kinder geheißen und da habe ich meinen Zivildienst gemacht mit 27, 28 Jahren. Ich war schon Geigenlehrer und war nach wie vor inskribiert an der KTU und war dort ein Jahr stationiert als Zivildiener. Und habe dort diese steile Erfahrung gemacht, die wir wahrscheinlich alle erfahren. Und wo sich jetzt der Kreis wieder schließt zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Ich bin absolut als Mittel zum Zweck dort instrumentalisiert worden. In dem Sinn, dass natürlich alle dort gesagt haben, aha, der neiche Zivi. Und als Zivi bist du der Letzte in der Kaste, der Paria, ganz unten. Egal, was du studierst, was du unterrichtest, was du vorher gemacht hast, ist wurscht. Du bist der Zivi und als Zivi wirst du betrachtet, sozusagen. Und diese Erfahrung, dass mich jeder für den absoluten Vollidioten, für den Fußabstreifer gehalten hat, das weiß ich, der dort auch verwendet worden bin, hat mich dazu gedrängt, dass ich quasi als Abwehr- und Notreaktion das zumindest aufschreibe, was man da alles widerfährt. Und ich habe ein Tagebuch als Zivildiener eben geführt und aus dem Buch heraus ist dann mein erster Roman Schade Zeit entstanden. Der Titel verdankt sich an anderen Zivildiener. Wir sind da mal kaserniert gewesen in Steyrek zu einer gemeinsamen Zivildienerausbildung und da sind wir befragt worden, wie ist die Zeit für euch und schreibst das auf so einen Teller und das auf Pappteller und das kleben wir an die Tafel. Und die haben alle Zivildiener haben diese Tafel beklebt und auf einer von dieser Tafeln ist Schade Zeit gestanden. Einer von den Zivildienern hat da der Schade Zeit aufgeschrieben. Und das war der Titel für meinen Roman sozusagen. Aber als Frage verstanden. Mhm. Ist es eine Schade Zeit oder eben nicht? Und für mich war es eben keine Schade Zeit. Aber die Frage an sich ist sehr spannend und sie ist super formuliert letztendlich auch, weil es eben auffällig formuliert ist und alles das beinhaltet, was ein guter Buchtitel beinhalten soll. Nämlich das Thema an sich, aber gleichzeitig auch eine interessante Frage und gleichzeitig auch eine poetische Wendung. Und jedenfalls habe ich da quasi meinen ersten Roman geschrieben, in dem ich das verarbeitet habe, dieses Paria-Sein als Zivildiener. Und ich habe das dann an 50 Verlage geschickt und der 51. Verlag, ein kleiner oberösterreichischer Verlag, die Edition Die Donau hinunter, die Frau Dr. Ruth Asböck, die diesen Verlag betrieben hat, hat das Manuskript so super gefunden, dass mein ersten Roman eben ausgegeben hat. Und was auch noch passiert ist zu der Zeit, ich habe Teile dieses Werkes, die sind so kleine Abschnitte gegliedert war, an den damaligen renommierten Wettbewerb Literatur zur Arbeitswelt geschickt. Den hat der Max von der Grün betreut. Das war so ein deutscher Proletendichter quasi, der selber verarmter Adel war und der aber geschrieben hat auch und bekannt war als Schreibender. Und die Stadt Linz hat mit ihm sozusagen als Initiator da einen tollen Wettbewerb über Jahrzehnte sozusagen gehabt und da einen Literaturwettbewerb, der eigentlich in ganz Österreich dort damals angesehen war. Und da habe ich Teile von dieser Schade Zeit Manuskript hingeschickt und ich habe tatsächlich zweimal Feedback gekriegt, nämlich beim ersten Mal habe ich einen Anerkennungspreis gekriegt und beim zweiten Mal habe ich für Teile aus Schade Zeit den ersten Preis gekriegt. Und das bei Max von der Grün Literaturwettbewerb, das war 1998. Und da habe ich mir gedacht, aha, das, was ich vorher schon angedeutet habe, das, was mich berührt hat, damals in dem Zivildienst oben, das habe ich so transportieren können über das Schreiben, dass auch die Juroren, Leute, Max von der Grün und Ole Wiskassen am anderen Mitgutscher, der dabei war, von dem berührt waren, dass wir den ersten Preis gegeben haben. Und das waren immerhin 50.000 Schilling und das war nicht irgendwas damals, auch 1998. Und das war mit einigen, ja, durchaus ein bisschen ein Renommee verbunden, aber wie gesagt, eben mit diesem Geld. Und mit der Idee, dass ich erkannt habe, aha, das sind renommierte Leute und die gutieren sozusagen deinen Text und da dürfte was dahinter sein, es dürfte gelungen sein, dass das, was du wirklich erlebt hast, erfahren hast und erlitten hast, dass dir das gelungen ist, das in Sprache umzusetzen. Und das hat mich bestärkt. Ich habe es nicht unbedingt braucht jetzt sozusagen, aber es hat mich schon sehr bestärkt, dass ich da weitermache. Aber ich habe eh schon gemerkt, vorher auch schon beim Schreiben, dass dieser Prozess des Schreibens intrinsisch so viel hergibt, für dich als Mensch, dass das an sich das Tun selber schon eine Gnade ist und eine Freude ist und was sehr Schönes sein kann. Und wenn dann nur dazu ein Echo dann zukommt, ist natürlich doppelt schön. Aber das ist nicht was, auf das man sich verlassen kann. Aber es ist natürlich schön und bestätigt dann und hilft dann hier und da natürlich durch manches Tal durchzutauchen und macht es dann wieder leichter. Ja.
Das merke ich selber auch. Also wenn ich nicht diverse Feedbacks gekriegt hätte, hätte ich wahrscheinlich nicht weitergemacht und mir aber gewisse Sachen einfach nicht drüber traut. Genau. Das ist einfach das Thema. So bist du zur Schreiberei gekommen. Spannend. Hast du damals, wie viele Musiker, was ich so mitgekriegt habe, die Chance genutzt, dass du ohne Matura studieren gehen hast können?
Nein, ich hab die Matura in diesem landwirtschaftlichen Gymnasium mit Ach und Krach nach der 17. Nachprüfung dann irgendwie geschafft. Nein, es war so eine alte Zweifelsfrage zwischen mir und meinen Eltern gewesen, ob das die richtige Schule für mich war. Weil das Musikgymnasium war ja viel naheliegender gewesen. Aber dadurch, dass wir eben dieses Haus, dieses Bauernhaus da drüben gehabt haben, mit Wald und Viehsteichen und Wiesen, habe ich geglaubt, dass die Landwirtschaftsschule, oder meine Eltern glaubt, dass die Landwirtschaftsschule, beide haben es geglaubt, dass es besser ist für mich. Du musst dir ja vorstellen, damals haben sie die Schulen vorgestellt und da hat so einen Folder gegeben, was dort alles für Fächer gibt in der Landwirtschaftsschule in St. Florian. Da hat es Pflanzenbau gegeben, Obstbau und solche Sachen und unter anderem Freigegenstand, Jagd und Fischerei. Und wie ich das gelesen habe, mehr habe ich nicht gebraucht. Dann habe ich gedacht, super, eine Schule, wo es Freigegenstand, Jagd und Fischerei gibt. Und dann bin ich eben dort hingegangen und in der ersten Stunde Jagd und Fischerei hat der Professor Berle zu uns gesagt, und eines sage ich Ihnen gleich, zur Fischerei sind wir hier noch nie gekommen. Was das kannst du dir vorstellen. Also,
das heißt, du hast in jungen Jahren schon gefischt?
Ja, also seit ich stehe, kein Fische. Weil mein Vater war zu seiner Zeit, vor dem Krieg sozusagen noch, ein legendärer Fischer in Ebelsberg draußen und in der Traun, in die Donau und sozusagen wirklich eine Legende, der sogenannte Staum. Und das war, mein Vater war super Fischer und das ist das, was ich mir wirklich vererbt habe und wofür ich echt dankbar bin, abgesehen von der künstlerischen Ader natürlich, aber das verdanke ich ihm wirklich, diese Leidenschaft zu fischen. Mhm. Und auch zum richtigen Fischen, weil ich meine, Fliegenfischen ist aber eine Technik, die man sich ja wirklich idealerweise dank eines Lehrers, eines guten Lehrers, eines möglichst guten Lehrers aneignen sollte. Weil sonst kann man sehr, sehr viel falsch machen. Es ist wie ein Instrument letztendlich. Wenn du einen falschen Lehrer hast oder du glaubst, du kannst das autodidaktisch beibringen, kann funktionieren, kein Thema, das ist natürlich. Aber es hilft schon sehr, wenn es diese wirklich diffizile und subtile Technik des echten, richtig guten Werfens von einem Meister gelehrt kriegst. Und es hat einen großen Meister gegeben an der Gmundner Traun, den sogenannten Hans Gebetsreuter, Und das war eine Legende. Das war der Lagelbuhr von Charles Ritz damals. Und Charles Ritz ist der Begründer von diesen Ritz-Hotels gewesen. Und das war so ein mondäner Dandy, der zu seiner Zeit schon Fliegen gefischt hat und noch Freund vom Hemingway war. Jedenfalls, und dessen Lagelbuhr, der was die Fisch tragen hat für ihn, die er nicht gemund noch dran gefangen hat, das war der Gebitzreuther Hans. Ein legendärer Fischer. Und mein Vater, Fliegenfischer, und mein Vater, wollte natürlich als super normaler Fischer und Handfischer diese damals neue Technik des Fliegenfischens lernen. Und was hat er gemacht, mein Vater? Er ist doch tatsächlich, und das ist bis heute für mich ein Wunder, weil normalerweise war mein Vater extrem zurückgezogen, aber er ist tatsächlich mit meiner Mutter, also sie hat ihn geführt, weil er ist nie Auto gefahren, er hat sie immer führen lassen, nach Gmunden gefahren zum Gebitzreuther Hans und hat einfach angeklopft bei dem an der Tür und der macht auf und sagt mein Vater zum Gebitzreuther, ja grüß Gott, Herr Gebitzreuther, mein Name ist Josef Wimmer, ich möchte Fliegenfischen lernen. Und der Hans Gebitzreuther hat gesagt, ja, komm einer. Ja, und die Frau vom Gebitzreuther hat gesagt, ja, das kannst du doch nicht machen, du kannst ja nicht irgendeinen Wildfremden das lernen, das geht ja doch nicht. Aber die zwei haben sich gleich von außen so gut verstanden, der Gebitzreuther Hans und mein Vater. Und von dem hat er den Gebitzreuther-Stil, nennt man das, beim Fliegenfischen gelernt, den sogenannten, den legendären Doppelzug. Das ist eine Technik, wie man sozusagen 5 bis 10 Meter weiter wie normale Fliegenfischer werfen kann, indem man sozusagen beim Ende nur mehr extra beschleunigt, sozusagen. Und das ist aber gar nicht so leicht, dass man das wirklich lernt. Aber wenn man das kann, dann hat man einen Riesenvorteil gegenüber anderen Fliegenfischern, die einfach nur da stehen und herumhauen. Und der Gebitzreuther Hans hat das eben China und hat es meinem Vater beigebracht und der hat es mir beigebracht, sozusagen. Und das, damit wollte ich sagen, es ist gut, wenn man einen Lehrer hat, der einen Fliegenfischen wirklich beibringt. Weil dann kann man so fischen, dass man auch an überfischten Gewässern dort hinwerfen kann, wo die anderen nicht mehr hinkommen, weil dort stehen genau die Fische. Weil die wissen genau, bis wohin ein normaler Fischer werfen kann. Und wenn du aber 5 Meter weiter werfen kannst, dank des Doppelzugs vom Hans, dann hast du die auch gefahren. Und so hat das Vorteile, wenn man legendäre, gute Lehrer hat. Also,
ja, weil du gesagt hast, zum Fischen ist das nicht gekommen in der Schule. Zum Jagen dann auf alle Fälle, oder war das
auch eher? Zum Reden über Jagen. Das hat mich weniger interessiert. Weil,
also kein Jagdschein?
Nein, ich habe keinen Jagdschein. Nein, man, Respekt für alle, die Jagd gut betreiben, weil ich meine, es gehört durchaus was dazu, ein Tier selbst zu töten. Ich meine, das weiß ich vom Fischen her. Das ist gar nicht so ohne, sozusagen ein Tier selbst zu töten, einem anderen Wesen den Tod beizubringen. Wiewohl ich, es ist für mich selber sozusagen nicht ganz erstrebenswert finde, diese quasi gnadenlose Perversion, wie es für mich eine Schusswaffe darstellt, zum Einsatz zu bringen. Weil ich meine, gegenüber einer Schusswaffe hat kein Tier und kein Mensch letztendlich irgendeine Chance, sozusagen. Das ist so gnadenlos in einer gewissen Weise, das ist mir schon fast zu viel. Bei einer Fischerstange ist es so, der Fisch hat bis zur letzten Sekunde die Chance, dass er sozusagen wieder ankommt und dass du ihn verlierst. Also. Und das ist, das endet zwar mit dem Tod, keine Frage, und das ist moralisch vielleicht genauso hinterfragenswert. Dessen ungeachtet ist der Akt sozusagen zwischen Fischen und zwischen Jagen mit einer Schusswaffe, ist für mich persönlich nur einmal trotzdem ein Qualitätsunterschied. Nicht vom Ergebnis her, aber von der Durchführung, von der Technik her, finde ich. Und das ist so arg für mich, dass ich einfach nur den Finger krumm machen brauche und ein Leben vollkommen auslösche, mit einem Minimum, am Maximum sozusagen erreiche. Das hat für mich fast was Pornografisches in Wirklichkeit. Also dieses blanke Ermorden qua kaum eines Aufwandes. Weil als Fischer musst du wirklich viel Aufwand betreiben, bis du sozusagen einen Fisch hast und dann kannst du noch immer überlegen, ob du ihn wieder zurücksetzt, wenn du ihn dabei hast sozusagen. Aber als Jäger, glaube ich, wobei, natürlich sagen wir, es reduziert sich das Jagen eh nicht auf bloßes Schießen, das ist eh klar, auf Hege und Pflege, Respekt für alle, die das machen und gescheit machen, keine Frage. Ich würde nur sagen, wie es mir damit ginge, sozusagen, weil einfach diese Gnadenlosigkeit der Schusswaffe für mich nur meine eigene Qualität hat. Also das wollte ich nur anmerken.
Nein, stimme ich da absolut zu, man kann ja gefühlt einen ganzen Baggersee eliminieren von Fischen. Ja. Mit einer Stange Dynamit, das ist in Amerika genau. ein Volkssport.
In Indonesien haben sie die Korallenriffe deswegen ausgelöscht, durch Dynamitfischen, die Korallenriffe zerstört. Haben sie gar nicht dran gedacht. Das war so super. Da Handgranaten reinhauen, kommen die Fischen tät. Was gleichzeitig die Korallenriffe zerstören. Und jetzt kommen sie drauf und das müssen sie es wieder mühselig renaturieren. Was Gott sei Dank an amerikanischen Forschergruppen gelungen ist. Also, Respekt.
Ja.
Die richten das wieder her. Aber Aber der Schaden, den man mit dieser Explosion anrichten kann, man gleichzeitig ist es natürlich super, dass man mit einer Explosion den Gotthardtunnel sprengen kann. Das ist eh keine Frage, was man damit machen kann. Aber es ist wie immer diese negative Dialektik. Es ist schön und gut. Und je schöner es ist, desto schlimmer ist sozusagen. Das ist der Wahnsinn leider.
Ja, der erinnert mich ein bisschen an Oppenheimer, ja.
Genau, ja. Da sind wir wieder, genau. Ja, genau. Die Kräfte, die wir entfesseln sozusagen, wir hätten auch Verantwortung auch dafür. Aber in Wirklichkeit, ja, können wir es nicht wahrnehmen. Also.
Ist es nicht oft die Intention, warum man ein Werkzeug schafft? Das ist eher das Thema, dann, wer dann das Werkzeug zu welchem Zweck verwendet.
Genau. Wie wir aus der Geschichte wissen, verwenden es immer diejenigen.
Die mit viel Geld, ja. Die mit viel Geld und die gewisse Macht ausüben wollen. Ja. Kommen wir nochmal zurück zum Schreiben. Du hast gesagt, du hast im Endeffekt als erstes Buch ja deine Erlebnisse vom Zivildienst verarbeitet.
Genau.
Wie ist es dann weitergegangen? Was schreibst du oder in welche Richtungen? Über was schreibst du gern oder was glaubst du, machst du am besten?
Ja, also ich bin draufgekommen, dass ich dann unter Anführungszeichen besten schreibe, wenn ich nicht rein was erfinde, sondern wenn ich über das schreibe, was ich wirklich erlebt habe. Also quasi am Erlebnis, an der Erfahrung entlang schreibe. Und relativ viel meiner mittlerweile 9 Bücher basieren auf tatsächlich Erlebtem. Und sogar die Krimis, wo ich relativ viel erfunden habe, haben immer wieder als Ausgangspunkte reale Situationen. Und ich glaube, das gilt für mich, aber vielleicht wahrscheinlich auch für andere Künstler, dass das, was mir am meisten berührt und affiziert, sozusagen, um dieses Fremdwort zu nehmen, das auch ist, was ich am besten beschreiben kann. Und was frei aus der Luft heraus zu nehmen und zu erfinden, wie es zum Beispiel Mozart Kinder hat, das ist so genial und so grandios, aber das kann ich in dem Ausmaß nicht annähern. Aber wo ich, glaube ich, durchaus was transportieren kann, ist, wenn ich selber was erlebt habe, und ich habe viel erlebt, wir haben viel Reisen gemacht, wie meine Frau, Weltreisen und so, und ich lasse mich auch wirklich aussehen in die Natur und zwischen die Menschen eine, das, was mich da am meisten berührt und bewegt, das habe ich dann auch aufgeschrieben. Ich habe zum Beispiel mal einen Roman über unsere Islandreise geschrieben, der auch recht gut ankommt. Und ich habe einen Roman geschrieben, also über meine Woche im Dom, als Dom-Eremit. Und das ist auch interessant. Der wird jetzt nur nicht nur gelesen, sondern auch gekauft und nachgefragt. Gerade hat mir die Frau vom Domshop wieder gefragt, ob ich wieder Bücher liefern kann. Dieses Kuttenlos heißt der Roman. Weil einfach, der ist immer wieder nachgefragt bei einer. Und da beschreibe ich eben meine eine Woche als Dom-Eremit. Wie da oben in Linz in dieser Eremitenstube sinniere über mein Leben und über die Stationen in Linz sozusagen, die Bedeutung gehabt haben in mein Leben, aber auch über das Leben allgemein, weil auch diese Perspektive von diesem Domturm da oben ist so klasse. Man schaut auf die Stadt runter und gleichzeitig schaut man zurück in seinem Leben und schaut vielleicht nur ein bisschen Führer in sein Leben, aber es ist ein toller Punkt und das hat die Leute sehr berührt. Und ja, und das ist einer meiner Titel, die jetzt nur zu meiner Freude sozusagen immer wieder nachgefragt sind, obwohl ich in 2010 zum ersten Mal verlegt habe. 2009, im Eremitenjahr, genau.
2009. Ja, ich war jetzt zweimal selber oben. Nicht in dem Heim, aber zweimal haben wir eine Dombesteigung gemacht. Ach so, okay. So eine Domführung.
Das heißt, du kennst diesen Turm? Also
ich kenne den Turm, ja, wir haben das zweimal gemacht, ja, und das war jedes Mal ein Highlight so gesehen, weil auf der einen Seite war es so, dass wir immer wieder ein bisschen was anderes gesehen haben, obwohl wir die Tour schon kennt haben. Mhm. Und natürlich bist du nicht immer ganz vorne dabei. Einmal bist du ein bisschen abseits, dann kriegst du wieder ein bisschen was anderes mit, für die Architektur, für die Büdeln, genau, und so Sachen. Wir waren immer so Gruppen zwischen 20 bis 40 Leute. Ja. Und somit war das immer recht spannend. Einmal sind wir mit dem Aufzug aufgefahren, einmal sind wir zu Fuß aufgegangen. Es ist ein sehr bleibender Eindruck, wo ich sagen muss, ja, egal wie man zur Kirche steht und ähnliches, es ist einfach ein Wahnsinn, wie architektonisch das aufgebaut ist. Mhm. Und wie sehr sie die Kirchen auch dennoch immer versuchen, dass sie sich den ersten Platz ausstreiten mit der Hechen und mit der Gress. Und weil das Erste, was man hört, ist ja der gleich mit dem Stephansdom. Genau. Der böse, der gute Stephansdom. Genau. Das habe ich gar nicht gewusst, dass du da oben warst.
Ich war einer der ersten Eremiten deshalb, weil meine Frau bei der Diözese arbeitet und ihr Chef, der damalige, der und jetzige nur, der Hubert Nisch, der Diözesankonservator, dessen Idee war das, mit der Wiederbelebung des Domeremitens. Und sie hat das als erste gewusst, als eine der ersten gewusst. Und wir haben uns damals nur natürlich leicht eintragen können. Im ersten Jahr war es ja auch gratis, weil es eben ein Kulturhauptstadtprojekt war, dementsprechend gefördert wurde. Und ich war eben einer der ersten Eremiten da oben. Genau deswegen, weil sie das als erster Quelle, als erster Hand erfahren hat, dass das gibt überhaupt. Na, es war eine tolle Woche, muss ich schon sagen. Man hat ja auch psychologische Betreuung sozusagen. Und weil es natürlich gut ist, wenn man die Menschen ein bisschen abcheckt, warum die da aufgegangen, weil das Schlimmste wäre, dass einer sie runterstürzt und dann wäre das Projekt gestorben. Darum haben sie die Leute natürlich psychologisch ein bisschen abgecheckt und das war ganz gut, dass man da eben quasi Mediatorin auch gehabt hat an der Seite, die da ein bisschen unterstützt hat. Und genau diese Erfahrung mit diesen Menschen sozusagen schüttet die eben auch in diesem Roman Kutten los. Und das kommt bis heute gut an. Und es ist interessant da, ich habe zum Beispiel mal eine Lesung in Steyr gehabt und da ist die Frau von der Bibliothek auf mich zugekommen und hat gesagt, ja, Kuttenlos und so. Und dann habe ich gefragt, sie haben sie in der Bibliothek, sie haben sie, dann habe ich aus Interesse gefragt, und wo haben sie das hingestellt? In welche Abteilung? Und da hat sie was gesagt, was ich nie, womit ich nie gerechnet hat. Ja, das steht bei uns unter Lebenshilfe. Das gibt's jetzt nicht, aber bitte, so stehen wo auch immer, aber dass man den Roman unter Lebenshilfe steht. Aber in einer gewissen Weise kann ich es eben nachvollziehen, weil es geht wirklich um die großen Themen. Aber das war total interessant für mich und da siehst du, welche Geschichte deine eigenen Bücher unabhängig von dir dann sozusagen machen, welche Kreise sie ziehen. Und immer wieder, das ist natürlich kein zum Schönsten, wenn die Menschen aussprechen, die du überhaupt nicht kennst und die plötzlich von dem so begeistert sind, nämlich ehrlich berührt. Und das ist schon ein ganz toller Moment. Ich habe das auch einmal erlebt, also Gott sei Dank öfters schon, aber einmal möchte ich nur erzählen, weil es mich wirklich jetzt noch berührt. Ich habe meinen ersten Müllviertel-Krimi, den Saugust, der ist wirklich, der kommt auch recht, noch immer recht gut an. Ja, und wie ich den damals geschrieben habe, und wie er rausgekommen ist, 2014 und 2015, 16, war so ein ganz kleines, nein, nicht Hype oder Chris sagen, aber trotzdem, es hat einige Leute gegeben, die den eben sehr gern gelesen haben. Na, jedenfalls, ich bin zu der Zeit einmal da essen gegangen zum Leon Feldner Hof und habe schnell Mittag gegessen und so. Und auf einmal sehe ich, wie auf dem Tisch drüben, so für ein mittelalter Mann, so stutzt und mich anschaut, auf einmal aufsteht und zu mir herkommt, Herr Wimmer! Ich sage, ja, Herr Wimmer, sind Sie das wirklich? Ich sage, ja. Mal wissen Sie was, darf ich Sie kurz ansprechen? Sage, ja, sicher, wieso nicht? Ja, Sie können mal Platz nehmen. Echt, darf ich? Ja. Warten, dann hat er sich hergesetzt. Wissen Sie was? Es ist so, ich bin Kurgast da heroben. Und ein Freund von mir hat gesagt, er hat das ideale Buch für die Gegend. Und da hat er mir den Saugust gegeben, Ihren Krimi. Und den lese ich gerade. Und ich sage Ihnen was, ich freue mich jeden Tag aufs Hinlegen, weil das ist so klasse, das Buch. Und wenn ich darf ich Sie zum Essen einladen? Darf ich Sie einladen? Ich sage, nein, ich habe nichts dagegen, also bitte. Dann hat er mich zum Essen eingeladen, dann hat sich so gefreut. Und das ist natürlich ein Moment, wo du das Ganze zurückkriegst, was du natürlich auch an Arbeit einsteckst in solche Bücher. Und da steckt wahnsinnig viel. Ich habe von der Entstehung bis zum fertigen Buch, waren das 10 Jahre beim Saugust, von der Idee bis er heraus war. Aber wenn du dann sowas erlebst und diese Begeisterung von dem Menschen, das hat mich natürlich wahnsinnig aufgebaut. Und das war so ein Moment wie dieser Max von der Grün-Moment, sozusagen, wo du denkst, aha, ja, da hat dieses Rock'n'Roll-Spülen wieder funktioniert. Einerseits für mich selber, weil da waren Stellen drin im Saugus oder sind drinnen, die einfach wirklich geil sind. Im wahren Sinne des Wortes geil sind, so Sprachspiele sind da drinnen. Und ja, und es gibt zum Beispiel ein Sprachspiel, auf das freue ich mich immer, wenn die Leser das lesen. Es gibt ja die Originalgruppe es gibt so viele schräge Musikgruppen und warte mal, wie heißen jetzt? Ist mir das runtergefallen. Es gibt da so eine Band, die besteht aus drei. Die Ursprungburm, genau. Es gibt da so Musikgruppen, die heißt die Ursprungburm und die machen richtig tiefe Musik. Und ich habe in meinem Roman die Ursprungburm verarbeitet, aber natürlich nicht als Ursprungburm, sondern als Eisprungburm. Und die kommen als Eisprungburm vor. Und das sind natürlich solche Momente, immer wieder so total verzerrte, aber lieb verzerrte und geil verzerrte Momente, die da eine Rolle spielen, auch die Sprachspiele sozusagen, zusätzlich zu den wahnwitzigen Dingen, die dem Korab, dem Detektiv widerfahren. Und jedenfalls, der Mann war so begeistert von dem, dass er mich zum Essen eingeladen hat und dass er mich qua des Fotos sozusagen erkannt hat, das da hinten drauf war. und mich da einfach überfallen hat, was mich natürlich sehr gefreut hat und natürlich auch, man muss es ehrlich zugeben, man mit einem gewissen kleinen Stolz erfüllt hat, das ist einfach so, das kann man auch ruhig zugeben, man freut sich einfach, wenn sie so ein Kreis schließt, ja. Und, aber es ist natürlich auch so, dass in diesem Sagus, weil du eben gefragt hast, sehr viele autobiografische Momente dabei sind. Zum Beispiel ein Moment, wo der Detektiv in das winterliche Dorf kommt, wo er recherchiert, weil dort eben ein Mord war, ein Priester. Und er muss zu dem Zweck durch den Wildpark gehen, weil er mit der Wildparkbesitzerin sprechen muss. Und wie er durch diesen Wildpark geht, auf einmal steht er einem Keiler gegenüber, der aber nicht hinterm Zaun ist, sondern vor dem Zaun ist und er nachrennt. Und der jagt ihn durch diese Zäune durch, also zwischen die Zäune jagt ihn, der riesige Keiler jagt ihn da durch und der Korab rennt und rennt und rennt und rennt und in letzter Sekunde springt er auf den Zaun auf und unten brüllt der Keiler rein und oben wagelt sozusagen und in letzter Sekunde hat er sich da aufgekrettet. Und das ist zum Beispiel authentisch, das ist mir selber passiert als Kind. Mhm. Wir wohnen da drüben in einem anderen Haus, wo meine Mutter jetzt wohnt, neben dem Wildpark Altenfelden. Und am Anfang waren die Zäune nur so elendig und windig und klar, dass ständig immer die Säue auskommen, sondern bei uns im Garten gestanden sind. Und ich war damals nur ein kleiner Bub und es ist passiert, dass mir die Sau nachgerannt sind, sozusagen. Und das war ziemlich dramatisch für mich damals, weil wenn die so eine Sau erwischt, ich meine, das kann sehr übel ausgehen. Da würde ich mir auch sagen, das habe ich dann im Krimi verarbeitet und natürlich ist das einer der Momente, der die Menschen dann total einfährt, weil eben die Erfahrung, die ich eigentlich selber gehabt hat, dann beschreibt. Natürlich habe ich auch viele Sachen erfunden, aber letztendlich kann ich gar nicht so viel erfinden, weil einfach man nimmt schon sehr viel aus der Erfahrung und aus und setzt dann die Stücke eben dann zusammen.
Mhm. Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das hast du jetzt auf dem Plan, was dich interessieren wird, wo du sagst, okay, das schreibst du noch unbedingt, das willst du auf alle Fälle noch machen, so.
Ja, da gibt's einige Sachen. Zum Beispiel, zwei Sachen vor allen Dingen möchte ich nur schreiben. Ich habe vor 20 Jahren, 2004, 2005, mit meiner Frau eine Weltreise gemacht. Ich habe damals Sabbatical gehabt und sie war zwischen zwei Jobs drinnen. Und wir haben keine Kinder und keine Katzen und nichts gehabt und wir waren ein Jahr frei. Und wir haben da eine ganz, ganz fantastische Weltreise gemacht. Das hat angefangen mit dem Frachtschiff von Genua über den Panama-Kanal nach Vancouver auf, ein Monat Frachtschiff. Und dann sind wir in Vancouver mit den Kajaks herumgefahren und sind am Fraser River runtergefahren und entlang gefahren und haben gigantische Abenteuer gehabt. Und dann sind wir weitergefahren nach Neuseeland, sind ein halbes Jahr mit dem Radl durch Neuseeland gefahren. Und dann sind wir nach Singapur gefahren und Australien, also alles Mögliche war da dabei. Australierinnen haben wir kennengelernt auf Fidschi, die mir da das Leben gerettet hat bei einem Tauchunfall, das wollte ich sagen. Es war sehr lebensnah, das Ganze. Ich war zweimal wirklich am Abkratzen. Meine Frau hat mich gerettet. Es waren unglaubliche Abenteuer bei dem Ganzen, also Tauchunfall schwerer. Jedenfalls, und da habe ich 2000 Seiten Tagebuch geschrieben. Und ich bin seither nicht dazu gekommen, dass ich das aufarbeite. Aber ich glaube, das wäre ein ganz toller Reiseroman. Und das würde ich zum Beispiel gern machen, diesen Roman zu schreiben. Der heißt Drei Sommer, weil wir die Sommer, also der Arbeitstitel ist Drei Sommer, weil wir die Sommer nachreisen durften. Sobald es in Kanada Winter war, sind wir nach Neuseeland geflogen, weil dort der Sommer war. Das heißt, wir sind immer von einem Sommer zum anderen geflogen. Und das waren 2000 Seiten Tagebuchaufzeichnungen und da würde ich gerne eine 200-300-seitige Essenz auserziehen und das gern machen. Das war ein super Projekt für meine Pension sozusagen. Und das zweite wäre ein Fantasy-Roman, der auf meiner Kinderoper basiert, nämlich die heißt Die Wolkenmacher. Und die habe ich zusammen mit dem Franz Xaver Frenzel, mit einem Rieder-Komponisten gemacht, vor mittlerweile auch 20 Jahren, 2003. Das war ein Auftragswerk von unserer Musikschule damals von Freistadt, wo ich unterrichtet habe, an den Franz Xaver Frenzel, dass er zu einem Libretto quasi von mir, einer Grundidee und einem Schauspiel von mir, die Musik dazu schreibt. Und das hat die Wolkenmacher geheißen. Und das ist damals eben bei uns aufgeführt worden mit einem ziemlich großen Erfolg da. Und die Leute haben mich immer wieder gefragt, wann führt es denn wieder auf oder gibt es da was zum Lesen? Und ich habe einfach nicht die Zeit gehabt, dass ich das ausarbeite, diese Oper zu einem Buch. Aber das würde ich auch ganz gern machen. Da schaut ein schöner, interessanter, klasse 500 Seiten mindestens Fantasy-Roman aus. Also den Fantasy-Roman, Die Wolkenmacher, würde ich nur gerne machen. Und drei Sommer, diesen Reiseroman. Das waren zwei schöne, große Projekte, die ich noch hätte. Abgesehen davon, dass ich sehr gerne jetzt gerade in der Phase bin, wo ich Kurzgeschichten schreibe. weil einfach die Kurzgeschichte ist gewissermaßen eine Entlastung gegenüber dem Roman, weil die große Form, die große epische Form ist wahnsinnig anstrengend. Also du arbeitest mindestens, also ich arbeite mindestens, die Genies natürlich nicht, Franz Werfel hat in einem Jahr einen Roman geschrieben, aber ich bin leider kein Genie, ich arbeite 5 bis 10 Jahre an einem Roman und das war sehr anstrengend. Und die Kurzgeschichte ist aber relativ schnell fertig, sozusagen, hat aber auch ihren totalen Reiz. Und ich habe in den letzten Jahren, weil viel in der Schule zum Turnen war, sehr viel Kurzgeschichten geschrieben, die ja zu meiner eigenen Freude und Dankbarkeit tolle Preise schon gekriegt haben und auf Long- und Shortlists waren. Jetzt gerade war wieder eine Erzählung von mir auf der Shortlist zum Deutschen Kurzgeschichtenpreis. Da sprechen wir von den letzten 20 und über 1000 Einsendungen. Und hat mich sehr gefreut. Und was mich nun mehr gefreut ist, dass im Herbst, Winter, mein erster Erzählband erscheint. Also das ist mein 10. Buch dann mit Erzählungen von mir. Also mit Kurzgeschichten und kleine Erzählungen. Also 16 Geschichten sind da drinnen. Und das erscheint jetzt im Herbst. Und das freue ich mich sehr, weil auch der Verleger so erfreut hat, sozusagen. Und dem das richtig taugt, die Geschichten. Und ich möchte nach wie vor weiter Kurzgeschichten schreiben, weil man da auf die Schnelle sozusagen berührende, interessante Ereignisse verarbeiten kann, in einer fix und fertigen Form sozusagen. Und man muss nicht schauen, wo im Roman passt die Figur jetzt ein und so und muss wieder stückeln und ein Puzzle machen, sondern man kann wirklich fertig die Sache fertig machen. Und es hat schon einen gewissen Reiz, einmal an ein Ende zu kommen. Weil wie gesagt, die große Form ist schon wirklich extrem anstrengend.
Ja, aber Kurzgeschichten haben ja den Schwerpunkt, dass sie ja pointiert sein müssen auf einer ganz anderen Art und Weise.
Absolut, ja, richtig.
Und dass du die Kürze ausnutzen musst, damit du den kompletten Spannungsbogen durchziehen kannst.
Genau, ja.
Wie lang sind deine Kurzgeschichten?
Oder
gibt es da so eine Deklaration
von zwei bis zwölf Seiten, würde ich mal sagen. Wobei natürlich 10, 12 Seiten schon ein bisschen Richtung Erzählung geht, klarerweise. Aber es hat jede Idee sozusagen hat ihr Potenzial und von diesem Potenzial her sozusagen muss man sie ja quasi führen lassen und hinziehen lassen zu der Form. Und wenn einem das gelingt, wenn man diese Demut hat sozusagen, dass man nicht sein eigenes Schreiben wollen der Idee überstülpt und aus einer kleinen Idee, dass man die auswählt wie ein Strudeltag, dann wird es immer fader sozusagen. Wenn man das kann und sozusagen die Ehrfurcht vor der Potenz der Idee hat, dann gibt an gewissermaßen schon die Idee selber die Länge vor, würde ich mal sagen. Mhm. Und wenn man sich dem gegenüber respektvoll verhält, dann kann das sehr stimmig werden, weil dann geht der Spannungsbogen wirklich hoch an und wird noch höher und hört richtig hoch auf. Und es sinkt nicht durch. Es gibt ja so viel, gerade im epischen Bereich, Romane, die fangen super an und dann haben sie auf einmal einen Knick und fallen durch 100 Seiten lang und dann steigen sie zur Streiter wieder ein bisschen an. Das ist was du echt im modernen Roman immer wieder beobachten kannst, gerade in der Unterhaltungsliteratur, unter Anführungszeichen, dass die oft 100 oder 200 Seiten zu viel haben, weil einfach der Verlag sagt, ja, das muss eine gewisse Länge haben. Aber die Idee reicht nicht aus für diese 300 oder 400 Seiten. Aber wenn es dann gelingt, sozusagen den Inhalt und Form aufeinander abzustimmen und ehrlich zu sein und sagen, das gibt nicht mehr her, dann kann das eine runde Sache werden. Und ich glaube, dass ich sehr respektvoll mit meinen Ideen umgehe bei der Kurzgeschichte, oder zumindest versuche ich es. Ja.
Was ist so bei dir die Wahl der Waffe in dem Sinn? Bleistift, Kugelschreiber, Schreibmaschine, Computer?
Naja, Laptop. Es ist natürlich schon super, dass man den immer und überall mithaben kann und ja, natürlich auch sehr schnell ausbessern kann, klarerweise. Das ist schon wirklich krass. Ich meine, auf der Weltreise habe ich wirklich Tagebuch in Bücher geschrieben, so 200-seitige Reisetagebücher und da habe ich 10 davon eben angefüllt, 2000 Seiten. Die habe ich jetzt noch oben liegen und die würde ich eben, wie gesagt, gern verwerten. Aber wer weiß, ob das Leben dazu ausreicht, sozusagen. Ja, das weißt du natürlich nie, sag mal.
Hast du immer schon mit dem Computer angefangen, primär zum Arbeiten? Oder?
Ja, schon. Mhm. Muss ich ehrlich sagen, es hat schon den wahnsinnigen Vorteil, dass man irrsinnig schnell switchen kann. Und wenn man es, ich weiß nicht, wie oft ich meine eigenen Texte lese, aber Dutzende Male ist das Minimum. Also manche Texte habe ich sicher 50 Mal gelesen, also manche stören sogar 100 Mal und immer wieder verbessert und überarbeitet und ja, bis dann die Essenz so flockig und rein überbleibt, sozusagen, da muss, wie gesagt, ein durchschnittlicher Geist, wie es meiner ist, wirklich lang arbeiten dran. während ich immer wieder so Genies wie Werfel oder Konsorten bewundere, die das einfach hinhauen sozusagen und wenig Abfall haben, gewissermaßen sicher werden die auch nur mal kritisch drüber lesen. Aber es gibt eben so Genies, zum Beispiel Mozart, das ist für mich immer wieder unfassbar, wie man 35 Jahre so ein Werk schaffen kann. Das ist einfach so unglaublich. Also da ist wirklich der Begriff des Genies ja nicht untertrieben und nicht übertrieben, sondern genau richtig und stimmig. Das macht ein Genie aus, dass er das einfach kann und aus sich außer ohne Schlacken einfach das fertige Werk in die Welt setzt. Das kann ich leider nicht. Immer sehr viel am Kontext arbeiten und immer wieder strafen, bis das Gold reinfunkelnd übrig bleibt, sozusagen. Ja.
Wahnsinn. Von meiner Seite her hätte ich grundsätzlich alle Punkte durch.
Wunderbar.
Wenn du sagst, du würdest noch gerne irgendwas noch ergänzen. Nein, ich habe
auch gerade interessante Sachen sagen dürfen, ja. Also dem Ganzen. Ja. Passt wunderbar.
Dann sage ich danke für das interessante Gespräch.
Sehr gern.
Danke für die Einblicke und wenn man die hören und sehen will, dann über die Homepage.
Genau, zum Beispiel, ja, genau. Und es sind immer wieder Veranstaltungen, literarische, zum Beispiel, ich mache jedes Jahr, was wir lesen. Das ist eine tolle Veranstaltung im Rahmen der GAF, der Grazer Autorenvereinigung Oberösterreich, wo ich fünf Kolleginnen und Kollegen aus der GAF einlade, tolle Bücher vorzustellen, die sie sehr berührt haben. Und das machen wir heuer am 23. April wieder im Stifterhaus. Das ist erstens Welttag des Buches und zweitens Geburtstag von Miguel de Cervantes, also der Don Quixote geschrieben hat, der an dem Tag auch vorgestellt wird. Das ist ein Lieblingsbuch von mir, aber der Stefan Kutzenberg, ein anderer Autor, stellt das vor. Das ist ein tolles Format, das ich moderiere, wo es eben um unsere Lieblingsbücher geht. Das ist einmal im Jahr im Stifterhaus. Da kann man mich sehen, aber auch bei Lesungen und ja, und übrigens auch, das wollte ich vielleicht nur anmerken, also es ist keine Werbung in eigener Sache, aber doch vielleicht nur abschließend ganz, ganz interessant. Ich mache seit mittlerweile 2 Jahren eine Schreibwerkstatt in Helmondsöd, wo ich Menschen aller Altersstufen sozusagen Einblick darin gebe, was es heißt, einen Text zu verfassen, sozusagen. Dass es eben nicht genügt, ihn einfach in die Welt zu werfen, sondern woran und wie man arbeiten kann und wie man arbeiten soll, damit der Text wirklich Hand und Fuß hat und interessant wird und eben keine dramaturgischen Schwachstellen und Durchhänger hat. Und das mache ich jetzt schon zum zweiten Mal und das ist eine Veranstaltung, die eigentlich auch ganz toll geworden ist und wo eben auch Menschen hängen bleiben, so wie bei dir, Michael, wo man interessante Menschen trifft und zwei von denen, die heuer die Schreibwerkstatt mitgemacht haben, mit denen habe ich jetzt unter Anführungszeichen einen quasi Art Club der Toten Dichter gegründet und morgen, so wie es der Zufall will, treffen wir uns beim Kastner zur nächsten konstituierenden Sitzung unserer Buchgruppe Buchstabensuppe, ja. Also und das ist ganz nett, was da eben entsteht, wenn man literarisch aktiv ist, nicht nur im eigenen schreibenden Sinn, sondern auch im vermittelnden Sinn gewissermaßen. Einerseits, indem man eben Bücher, die man leidenschaftlich gern liest, vermittelt und vorstellt und anpreist und bewirbt und andererseits eben, indem man Schreibworkshops macht, die von 6- bis 60-Jährigen sozusagen diesmal frequentiert worden sind und wo die große Herausforderung ist, das so zu sagen, was beide was bringen könnte. Und die Amplitude ist extrem weit, was den Erfahrungshorizont anbelangt zwischen solchen Menschen. Und die Kunst besteht eben darin, aber sie alle auf eine gewisse Weise mitzunehmen und so über Literatur zu reden, dass alle was davon haben. Ja. Aber ich versuche das jedes Jahr wieder und bei manchen funktioniert es und manchmal eben nicht so. Aber das gehört zum Geschäft.
Ich danke dir.
Sehr gern.